Ja, vielen Dank. Die Jugendlichen gehen in den Alpha-Jugendkurs. Also, ich wünsche euch viel Vergnügen, dass ihr eine gute Zeit habt. Ja, wir setzen uns heute mit einem ganz zentralen Thema der Bibel auseinander. An für sich in meinen Augen der Kern des Evangeliums. Und deswegen war es mir wichtig, dass wir uns einfach damit nochmal intensiv beschäftigen. Und ich wage es heute mal, uns alle ein bisschen im Glauben zu erschüttern, uns herauszufordern. Also da werden anfangs vielleicht die ein oder andere Provokation enthalten sein. Und ich hoffe, dass wir aber nach der Predigt, nach der Erschütterung umso tiefer gegründet auf dem Wort Gottes im Glauben gefestigt sind. Lasst es einmal zu und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere oder möglichst viele, vielleicht sogar alle, sich darauf einlassen. Als Christen sprechen wir ja in unserem Bekanntenkreis, mit unseren Verwandten, mit unseren Kollegen gelegentlich mal über den Glauben. Und ja, da erzählen wir singen im Chor mit im Lobpreis oder wir helfen bei der Reinigung oder draußen bei den Außenanlagen, die Suppenküche, da unterstützen wir. Und wenn wir das erzählen, dann erfahren wir an und für sich regelmäßig, dass Außenstehende das für gut heißen. Die sagen, es ist toll, dass du das machst und Mensch, das bewundere ich. Also da erfahren wir regelmäßig in meinen Augen ja ein positives Feedback. Auch wenn wir von unseren Glaubenserfahrungen erzählen, wenn wir sagen, Mensch, ich hatte da eine Begegnung gehabt, ich habe den Eindruck, Gott ist mir da begegnet. Da hören Menschen oft sehr intensiv zu, sind interessiert und ja, auch vielleicht eine gewisse Offenheit zeigen sie auch. Wenn wir aber vom Kern unserer Theologie sprechen, nämlich vom Kreuz, da scheiden sich häufig die Geister. Und das ist doch irgendwie auch herausfordernd und interessant, dass dem so ist. Da wird es nämlich spannend. Warum denn dieser Kreuzestod? Warum lässt Gott seinen Sohn leiden, auf so qualvolle Art und Weise sterben? Warum kann er nicht einfach so vergeben? Warum? Haben wir denn Antworten darauf? War das nicht alles ein ganz großes Justizirrtum damals mit der Kreuzigung, mit der Verurteilung? Pilatus wollte ihn ja an und für sich gar nicht verurteilen. Er wollte ihn freilassen. Das Volk, ja, ich meine, das war aufgewiegelt gewesen. Es war ein Stück weit verführt. Also, ja, kann man dem Volk jetzt wirklich dann die Schuld dafür geben? Und die Pharisäer, ja, die Pharisäer, wir sehen sie manchmal auch ein bisschen einseitig. Sie haben es an und für sich im Glauben ganz ernst gemeint. Und haben natürlich zum Alten Testament viele Dinge hinzugedichtet. Und dadurch waren sie auch auf einer falschen Fährte und meinten dann auch, weil Jesus eben gotteslästerlich in ihren Augen unterwegs sei, deswegen müsse man dagegen vorgehen. Waren natürlich viele auch neidische dabei gewesen, aber war es nicht einfach alles ein Justizirrtum? Ich konstruiere mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt eine Tochter, 17 Jahre alt, und hat keinen Führerschein, nimmt euer Auto und fährt zu seinem Freund. Und es passiert, was passieren muss. Ein Unfall geschieht, glücklicherweise kein Personenschaden, aber das Auto ist wirklich heftig demoliert, auch das beteiligte Fahrzeug. Es entsteht ein Schaden von 10.000 Euro. Wie reagiert ihr? Also ich wäre erstmal stocksauer. Ich würde sagen, also es kann ja wohl nicht sein, dass du sowas machst. Nimmst dir einfach den Schlüssel, du weißt, du darfst dich fahren, überleg mal, was das für Konsequenzen hat. So, und dann aber ja nach einiger Zeit, beim einen oder anderen dauert es 1-2 Jahre, beim anderen 10, aber die meisten von uns würden doch irgendwann mal das auch hinter sich lassen, nicht ständig immer wieder damit anfangen. Und da glauben wir jetzt, Gott ist anders. Ja, Gott, der kann nicht vergeben, der kriegt das nicht hin, oder wie? Ihr merkt, ich provoziere jetzt, ja. Warum vergibt Gott nicht einfach? Ist voller Zorn. Und dann im Alten Testament versucht man, seinen Zorn zu besänftigen, indem dann Böcke geschlachtet werden und es reicht nicht aus. Und wie geht es dann weiter? Ja, stellen wir uns das dann so vor, dass dann ja im Himmel der dreieinige Gott, dann sagt Jesus, ja, ja Vater, wenn du so zornig bist, hat ja alles keinen Sinn, also die Menschen kriegen es nicht hin, dann muss ich mich halt opfern. Und dann ist Gott endlich versöhnt. Vor 2000 Jahren haben die Menschen, glaube ich, ähnlich gedacht und ähnliche Argumente gebracht. Ich zeige euch mal ein Bild, das ist jetzt die erste Folie. Das hat man also in Rom gefunden, das ist dort eingeritzt und ihr seht da, da ist also ja, ein Mensch, der ist gekreuzigt mit einem Eselskopf. Und da wird also jemand veräppelt, dieser Alexamenos, und es steht innen drin, der verehrt seinen Gott, weil die sagen, also so was Absurdes, die ganze Geschichte. Und wahrscheinlich haben viele genau diesen Gedanken oder ähnliche Gedanken geäußert, die ich gerade geäußert habe. Und auch Paulus äußert sich dazu. In 1. Korinther 1, Vers 18 steht, das ist der nächste, erste Vers, den wir uns anschauen, die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Und um das zu erfassen, was eigentlich dieses Werk am Kreuz war, warum Jesus am Kreuz starb und wieder auferstand, damit wollen wir uns jetzt beschäftigen und ich hoffe, dass wir das wirklich verinnerlichen. Und um das besser zu verstehen, was Jesus da eigentlich tat, müssen wir uns zunächst mal mit der Sünde intensiv auseinandersetzen, was Sünde eigentlich ist. Und da habe ich ein paar Dinge mitgebracht. Die baue ich mal schnell auf. So. Gleich haben wir hier ein Bällebad, ja. Aber wenn man so etwas illustriert, dann bleibt es ja meistens ein bisschen besser hängen. Man kann es auch entsprechend nachvollziehen. Und wir setzen uns heute mit Texten aus der kompletten Bibel auseinander. Also wir schauen wirklich in 1. Mose 1, 1. Mose 2 rein, 1. Mose 3 und werden in der Offenbarung enden. Und dann merkt man, dass es auch ein Gesamtkonstrukt ist, was wir in der Bibel vorfinden. Was ist mit der Sünde? Was hat es mit auf sich? Und da schauen wir wirklich in die Anfänge der Menschheitsgeschichte hinein. Da heißt es in 1. Mose 2, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, das ist interessant im Plural, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns ähnlich sei. Also da wird er nicht von Engeln gesprochen haben, ist auch interessant, Gott gibt ja verschiedene Begrifflichkeiten in der Bibel, einmal Jahwe und auch Elohim. Und Elohim bezeichnet letztendlich eine Plural, also das ist eine Pluralform im Hebräischen. Das bedeutet also, viele gehen davon aus, dass da eben dieser dreieinige Gott damit gemeint ist, um das besser zu illustrieren. Also, und das habe ich jetzt mal mitgebracht, das soll Gott darstellen. Transparent, Gott ist transparent oder transzendent. Und Gott ist auch hier die Helligkeit, also Licht, das ist ja auch ein Kennzeichen, was ihn bezeichnet, womit er sich selbst auch identifiziert. Gott ist Licht. Ja, und Gott sagt letztendlich dann eben an dieser Stelle und sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Also jetzt habe ich hier was mitgebracht, das ist zumindest mal ähnlich, ist ja auch transzendent, ist ja aus Glas hier beides. Und da heißt es, da formte Gott der Herr den Menschen, Staub vom Erdboden, also das ist jetzt hier das Äußere, das ist hier Staub vom Erdboden und dann heißt es weiter und jetzt wird es schon interessant. Und blies in seine Nase den Lebensatem oder den Lebensodem. Also erst wenn Gott dem Menschen Lebensodem, etwas von seinem Geist gibt, wird er zu einer lebendigen Seele, zu einem lebendigen Wesen. So steht das drin. Ein Abbild ähnlich zu dem, wie Gott ist. Durch das Anhauchen, dadurch, dass der Geist Gottes in den Menschen hineinkommt, wird er zu einem lebendigen Wesen. Der Mensch lebt im Paradies als ein Abbild Gottes, ist ihm ähnlich. Und Gott warnt ihn dann und sagt, du darfst von allen Früchten essen, aber von diesem Baum der Erkenntnis, sobald du von dieser Frucht isst, wirst du des Todes sterben. Und jetzt achtet mal drauf, wir lesen da oft so drüber hinweg. Ich habe es auch mitgebracht. Also, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Da frage ich ja, was denn sonst? Warum steht da nicht, musst du sterben? Ich weiß nicht, ob die Isa heute da ist, aber wenn die ihr Kind bekommt, dann sagen wir ja auch nicht, das Kind wird des Lebens leben. Oder? Ist doch merkwürdig. Es steht auch in einer anderen Übersetzung, wirst du sterbend sterben. Behaltet bei den Gedanken, wir kommen nochmal drauf zurück, warum das hier steht und was sich dahinter verbergen könnte. Ja, und was passiert jetzt? Ja, der Mensch geht also hin, wird verführt. Die Schlange sagt ihm, ja, du wirst gewisslich nicht des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, wenn du von dieser Frucht isst, da werden dir die Augen geöffnet. Dann wirst du sein wie Gott. Dann wirst du eine ganz andere Erkenntnis haben. Das heißt also, und so ist Sünde eigentlich häufig, die Sünde verspricht uns etwas, sie verspricht uns Freiheit. Du wirst Erkenntnis haben, du wirst sein wie Gott, du bist eigentlich heute gefangen. Und was ist die Wahrheit? Die Sünde führt uns in die Gefangenschaft hinein. Das ist die Wahrheit. Und dennoch, der Mensch lässt sich verführen und was passiert? Er greift also zu. Und das soll jetzt für mich ein Symbol der Finsternis sein. Es ist nun beides in ihm drin. Er ist nicht mehr nur ein Abbild Gottes in seiner Reinheit, sondern Sünde ist in seinem Leben. Und seitdem breitet sich die Sünde aus in der Menschheit. Jetzt könnte man sagen, Mensch Gott, was machst du für einen Aufstand wegen der Frucht? Aber es ist eben die Wurzel, die sich ausgebreitet hat seitdem und ist uns in unsere menschliche Natur auch in die Wiege gelegt. Wir bestätigen durch unser Handeln, dass wir Nachkommen Adams sind. Weil wir es nämlich selbst so machen, weil wir handeln, wie er handelt. Und wenn ich sage, in die Wiege gelegt, ich nenne euch nur zwei Beispiele. Also ich habe auch schon beobachtet, hier drüben haben wir ja manchmal Kekse, alles Mögliche. Und dann kommen die Kinder direkt noch vor dem Gottesdienst an. Und habe ich auch schon gesehen, wie dann eben ein Kind auch sagt, ja, meine Mama hat mir das erlaubt, dass ich was nehme. Never ever. Ein Kind von uns war aber bei meiner Mutter gewesen, war es vielleicht 2 Jahre alt und ist auch irgendwas runtergefallen. Meine Mutter kam an, hat gefragt, was ist denn passiert? Und hat das Kind gesagt, ja, das war eins der Geschwister gewesen. Der Punkt ist nur, es war keins der Geschwister da. Also das ist schon hier, in dem Alter hat keiner von uns unseren Kindern beigebracht. Ja, keiner von euch hat den Kindern sowas beigebracht. Und trotzdem, es steckt schon in uns drin und das Böse, es breitet sich aus. Und wenn es keinen Einhalt geboten bekommt, dann nimmt es katastrophale Ausmaße an. Und ich möchte euch 3 Beispiele nennen, die wirklich katastrophal sind. Denkt an die Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober 2023. Unvorstellbar, was da passiert ist. In Frankreich, das ist, glaube ich, auch so um die 2 Jahre her, da wurde also ein Mann verhaftet, der soll seine Frau über 10 Jahre narkotisiert haben mit starken Schlafmitteln und sie wurde systematisch von 50 Männern missbraucht. Der hat es aufgenommen, völlig abartig. Die Geschichte mit diesem Jeffrey Epstein. Wenn ich solche Dinge höre, in mir kommt dann oft so ein Ruf raus, Gott, schaff du Gerechtigkeit. Das kann nicht sein. Greif du ein, dass dieses Böse aufgehalten wird und dass auch diesen Opfern Genugtuung gebracht wird. Und der Punkt ist nur, die Täter entziehen sich ja häufig dann auch des Zugriffes. Also ich meine, dieser Jeffrey Epstein, der soll ja mutmaßlich, hat er ja Selbstmord begangen, Hitler hat Selbstmord begangen. Kann man überhaupt solche Verbrechen angemessen bestrafen? Gott ist gerecht und jeder und jede wird um der Opfer willen, damit Gerechtigkeit auch geschaffen wird, einmal für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Opfer haben ein Anrecht darauf, dass Gerechtigkeit geschaffen wird. Und da können wir ja nicht leichtfertig hingehen und sagen, naja, Gott hat dir vergeben, du musst auch deinen Tätern vergeben. Ja, das wäre ja wohl wirklich zu kurz gesprungen. Und deswegen heißt es dann auch im Hebräerbrief, im Hebräer 9, Vers 27, und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, er wird Recht sprechen. Und jeder Mensch wird einmal bestraft werden für seine Missetat. Jeder. Und es mag sein, das gibt es halt Menschen, die sehen so aus. Da sieht man kaum noch was vom Abbild Gottes. Und natürlich gibt es auch andere, jetzt nehmen wir das wieder raus, da, also wenn, gehen wir zu einer Mutter Teresa, ne, da sieht es vielleicht wirklich so aus. Das mag ja alles sein, aber es ist halt immer noch was drin. Ups. Jetzt hoffe ich, dass keiner anfängt zu spielen. Ja? So, und da kommt jetzt Jesus Christus ins Spiel. Was ist denn die gerechte Strafe für die Sünde? Ich meine, ich habe jetzt ganz dramatische Dinge aufgerufen und da kann ich nur sagen, ja, der Kreuzestod, das war die schrecklichste Strafe, die man sich vorstellen konnte. Und das hat Jesus auf sich genommen. Er hat diese Strafe getragen, er hat sie auf sich genommen. Jesaja 53 heißt es, doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat geschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jetzt kann man natürlich berechtigterweise sagen, naja, also Alexander, jetzt übertreibt man nicht, wir sind ja nicht so Leute, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und da sage ich, ja, das stimmt, selbstverständlich sind wir nicht solche Menschen. Und gleichzeitig sage ich aber auch, wir haben aber die Wurzel in uns. Also es ist schon auch etwas in uns enthalten, was dieses Böse anbelangt. Ich weiß noch, vor etlichen Jahren hat mir mal ein Kollege gesagt, das war damals der Kosovo-Krieg, das ist also 30 oder 28 Jahre vielleicht her. Der eine oder andere kann sich erinnern. Ende der 90er Jahre war das gewesen. Und da sind ja auch ganz schlimme Taten entstanden. Und Menschen, ich meine, die haben gehungert. Er sagte dann nur, ich glaube, dass ein Mensch, wenn es um ein Stück Brot geht, zu allem fähig ist, wenn er am Verhungern ist. Und das hat mich nachdenklich gestimmt. Da fragt man ja auch, wie würde man selbst handeln? Ja, und dann, wenn wir jetzt soweit sind, wie geht das jetzt weiter? Also wie geht Gott mit diesem Problem um? Die Liebe zum Menschen, aus Liebe zum Menschen nimmt Jesus die Strafe stellvertretend auf sich. Jesus und der Vater sind eins. Also da hat Jesus nicht irgendwie im Himmel mit Gott debattiert, sondern die beiden sind eins. Es ist der dreieinige Gott. Gehen wir nochmal zurück auf diese Geschichte mit Abraham und Isaak. Weil die Geschichte in meinen Augen manches Mal auch missverständlich verstanden wird oder auch gepredigt wird. Der Isaak, das war das absolute Wunschkind von Abraham. Abraham wusste, dass durch ihn mal alle Völker gesegnet werden sollen. Die hatten ein dermaßen innigliches Verhältnis, das war wahrscheinlich ganz außergewöhnlich, auch für eine Vater-Sohn-Beziehung. Und als Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, opferte er an und für sich selbst in diesem Gleichnis. Und genauso ist es auch bei dem dreieinigen Gott. Bei Abraham und Isaak sind es ja tatsächlich zwei Menschen. Der dreieinige Gott ist eine Person. Drei Personen und doch eins, es ist ein Gott. Er opfert sich letztendlich selbst aus Liebe zu den Menschen in der Gestalt, in der menschlichen Natur von Jesus Christus. Und deswegen, selbst diese äußersten Grausamkeiten, die Jesus Christus auch erlebte, die er durchlitt während der Kreuzigung, als dieser ganze Druck da war, bei ihm kam keine Sünde raus. Als gesagt wurde, steige doch herab vom Kreuz, er hätte es machen können. Er stieg nicht herab vom Kreuz, sondern hielt stand und keinerlei Sünde konnte bei ihm gefunden werden. Und ich denke, wir sehen am Kreuz zwei Dinge. Wir sehen einerseits, wie schlimm unsere Sünde wirklich ist und andererseits, wie groß Gottes Liebe wirklich ist. Er ist um unsere Sünde willen, ist er geschlagen. Er nimmt die Strafe auf sich. Können wir das fassen? Als ich 17 Jahre alt war, habe ich das durch Bibellese und auch durch Predigt hören, konnte ich das ein Stück weit erfassen. Und seitdem weiß ich auch, Mensch, Gott hat mir meine Schuld, hat mir meine Sünde vergeben. Ich bin rein. In Gottes Augen sehe ich so aus. Auch wenn ihr sagt, ich sehe, ja, ist ja auch richtig, ne? Aber Gott ist bei mir und bei ganz, ganz vielen von euch, ist er hier, was die Sünde anbelangt, ist er blind. Das sieht er nicht mehr. Die Schuld ist weg. Das heißt also, Jesus hat wirklich die Sünde überwunden. Und dann fragen wir uns noch, es gab ja zwei Dinge, die als Fluch verheißen wurden. Also, wenn du von dieser Frucht essen wirst, wirst du gewisslich des Todes sterben, haben wir gesagt. Der Sünde sollt ist der Tod. So steht es, glaube ich, im Römerbrief, meine ich. So, jetzt haben wir über die Sünde gesprochen. Was ist denn noch mit dem Tod? Weil wenn Jesus doch alles überwunden hat, wir müssen doch noch sterben. War es denn doch nur eine halbe Erlösung? Jeder von uns wird einmal sterben, das wissen wir. Aber das Interessante ist, wenn wir in die Offenbarung reinschauen, wenn man also genau liest, dann stellt man fest, dass Jesus davon spricht, dass es einen zweiten Tod gibt. Die Offenbarung spricht davon, dass der Mensch einmal von Gott ewig getrennt sein wird. Das ist der zweite Tod. Und selig ist, wer an der Auferstehung teilhaben wird und diesen zweiten Tod nicht durchleidet. Und jetzt gehen wir wieder zurück am Anfang der Predigt, wo es heißt, du wirst sterbend sterben. Da geht es um den zweiten Tod. Du wirst des Todes sterben. Es geht um den zweiten Tod. Du wirst von Gott getrennt sein. Sie wurden ja aus dem Paradies dann auch vertrieben. Das ist der zweite Tod. Und diesen Tod hat Jesus Christus überwunden. Er selbst hat den ersten Tod ja selbst durchlitten und ist auferstanden. Und wir, die wir gläubig sind, die wir seine Nachfolge sind, wir werden auch diese Auferstehung erleben. Wir werden auch einen neuen Leib erhalten, wie Jesus Christus einen neuen Leib erhielt. Ist das nicht wunderbar? Also mich begeistert das, muss ich sagen. Ich finde, das ist wirklich das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Gott ist ein liebender, ein gnädiger Gott. Und hat letztendlich das, was wir verbockt haben und immer wieder verbocken, das hat er alles auf sich genommen. Wir sind erlöst durch das Werk Jesu Christi. Ich habe das einmal, das ist jetzt einige Monate her, habe ich mit einer Person gesprochen, die bekennt sich selbst als Atheistin. Und dann haben wir darüber gesprochen, wenn man mal vor dem Tod steht, ich meine, da kommen ja solche Fragen intensiver hoch, wie es weitergeht. Und da konnte ich schon auch sagen, dass meine Hoffnung ist, wenn ich vor der Ewigkeit stehe, dass ich dann eine tiefe Gewissheit in mir habe, dass Gott mich erwartet, dass meine Schuld vergeben ist und dass ich eine Herrlichkeit vor mir habe, wo ich einmal lauter Geschwister treffen werde, die vor mir gegangen sind. Und natürlich wünsche ich mir dann, meine Kinder alle wieder zu treffen. Und das hat auch die Person nachdenklich gemacht. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen und vielleicht noch mal zum Abschluss des Gottesdienstes die Augen schließen, dass wir uns in eine Situation hineinversetzen, wie das einmal im Himmel sein könnte mit diesem Gericht. Stell dir vor, das Leben ist zu Ende, so, und du stehst jetzt vor Gott. So wie es da steht, dem Menschen ist das Gesetz zu sterben und danach das Gericht. Ja, wenn du Christ bist, weißt du, ja, ich stehe jetzt vor meinem Richter, aber es ist auch mein Vater. Und Uwe Schäfer hat dieses Bild auch so geprägt und sagt dann, ja, und stell dir vor, zur Seite steht Jesus Christus. Er ist dein Anwalt. Er ist dein Fürsprecher. Und dann kommt dieser Ankläger. Satan heißt Ankläger und fängt an. Folgendes alles hast du gemacht und jetzt fällt dir ein, Mensch, die Tat, diese Lüge, jener Gedanke. Und alles kommt auf den Tisch. So, und Gott fängt dann an, der Richter fängt an, steckt Bücher auf, sagt, Mensch, auf der ersten Seite ganz tolle Sachen, was da Tolles gemacht wurde. Und bei der zweiten, dritten Seite sagt er, da steht ja gar nichts, komisch, ist leer. Vierte und fünfte Seite wieder lauter gute Taten. Die sechste Seite ist wieder leer. Und vielleicht erinnern wir uns dann auch dran, dass Gott eben sagt, all unsere Sünden werden in die tiefsten Tiefen des Meeres geworfen werden. Keiner wird sich mehr daran erinnern. Gott wird sie nicht hochholen. Deswegen sind diese Seiten leer. Und dann würde Jesus Christus vielleicht sich erheben und jetzt sagen, selbst wenn da was wäre, ich meine, das lernt man, glaube ich, im ersten Semester in Jura, wegen eines Vergehens kann ich nur einmal verklagt werden. Geht kein zweites Mal. Nur einmal. Und die Strafe hat er getragen. Jesus Christus hat die Strafe getragen. Das heißt also, wir werden einen lupenreinen Freispruch erleben. Wir werden nur noch die guten Taten, die wir getan haben, an die wird man sich erinnern. Das hat Jesus für uns getan. Ihr Lieben, es bleibt, glaube ich, jetzt am Schluss nur noch die eine Frage. Wer trägt deine Schuld? Trägst du sie noch selbst? Oder kannst du erfassen, dass Jesus Christus deine Schuld getragen hat? Das wünsche ich mir, dass wir das ganz tief in unseren Herzen verinnerlichen und sagen, Herr, ja, ich kann das erfassen, ich habe das erlebt. Und ich weiß, dass ich habe diese tiefe Gewissheit in mir. Du hast meine Schuld getragen. Mir steht eine Herrlichkeit bei dir ja vor Augen, die wird einmal auf mich zukommen. Das Beste kommt noch. Wollen wir aufstehen und wollen wir zu Gott beten? Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen. Danken dir für die Liebe, die wir erfahren dürfen. Du hast alles wunderbar gemacht. Du hast eine wunderbare Schöpfung gemacht. Wir Menschen haben an dieser Stelle versagt. Das, was uns anvertraut wurde, das haben wir nicht gut gemacht und sehen das auch heute noch. Das sind vielen Dingen, wir ja, an unserem Ziel vorbeileben und damit sündigen. Absolute Zielverfehlung. Und du hast die Strafe auf dich genommen für dieses falsche Handeln. Du hast uns für die Ewigkeit einfach vor die Augen gestellt, dass alles wieder in Ordnung kommen kann. Dieser Weg ist bereitet, dass wir eben nicht ewig getrennt sein müssen von dir, dass wir nicht die Konsequenzen der Sünde, eben diesen zweiten Tod durchleiden müssen, sondern es wird einmal alles gut werden. Du bereitest Wohnungen für uns und wir dürfen einmal bei dir sein. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen.